Onkologe Overseas, der Onkologie-Podcast aus Chicago.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Harald Müller-Husmann aus der Windy City vom diesjährigen amerikanischen Krebskongress. Und diesmal wollen wir die Gyn-Onkologie besprechen. Und freue ich mich ganz besonders, denn eine Social-Media-Expertin ihresgleichen gibt es eigentlich gar nicht. Die Maggie Panis-Paluchowski aus Lübeck leitet sie dort, das Brustzentrum. Ganz herzlich willkommen, liebe Maggie.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich hatte schon mal mit dem Andreas Hartkopf einen Podcast gemacht. Das ist auch der Mitstreiter beim Chemoführerschein. Das finde ich toll, was ihr da aufgezogen habt.
Ja, vielen Dank. Wir versuchen auch immer up-to-date zu bleiben und berichten direkt auch vom Kongress, meistens mittels Videos. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt beim Podcast auch über Neues sprechen werden.
Ja, sehr cool. In der Brust geht es natürlich auch immer weiter. Ich bin ja ein internistischer Onkologe, wo es mich um die medikamentöse Tumortherapie interessiert. Aber auch, du operierst auch und wurden hier auch operative Studien vorgestellt.
Ja, das ist relativ neu, dass die großen Kongresse auch gerne chirurgische Studien einladen. Und in der Hauptsession gab es sogar 3 brustchirurgische Themen. Ein Thema durfte ich selbst
vorstellen. Genau, hast du vorgestellt. Gratulation.
Ja, das war für uns als Jubel-Studiengruppe auch wirklich ganz großer Erfolg, denn wir haben schon im letzten Jahr einen Hauptvortrag gehabt zu Markierungstechniken und diesmal in der gleichen Session letztendlich durften wir darüber sprechen, welche Faktoren eine axilläre PCR-Rate beeinflussen und welche nicht. Und AXANA-Studie ist die größte Studie weltweit zu unterschiedlichen axillären Operationsverfahren. Es geht um Frauen, die nodalpositives Mammakarzinom haben und eine adjuvante Chemotherapie bekommen. Bei diesen Frauen gibt es verschiedene therapeutische Strategien. Früher haben wir die klassische Axillardissektion durchgeführt mit Entfernung von ganz vielen Lymphknoten. Mittlerweile ist es häufig in Deutschland die sogenannte TAD, Targeted Axillary Dissection. Und unser Ziel war zu prüfen, welche Faktoren am besten die Patienten identifizieren können, die eine solche Deeskalation haben darf und sicher haben darf, ohne einen schlechteren Einfluss auf das Überleben. Das, was wir festgestellt haben, ist, nur die Tumorbiologie zählt. Also nur die Faktoren, die mit der Tumorbiologie zu tun haben, haben die PCR-Rate voraussagen können. Das heißt, Rezeptorstatus ganz wichtig, Hormonrezeptor negatives, HER2-positives Mammakarzinom, hat eine axilläre PCR-Rate von 86% und die schlechteste, wie zu erwarten, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ. Grading, Ki-67 spielen auch eine Rolle.
Aber gar nicht der Lymphknotenstatus.
Überhaupt nicht. Das hat uns auch überrascht, als wir die Daten ausgewertet haben. In der AXANA-Studie können alle Patienten teilnehmen, die nodal positiv sind, auch wenn sie sehr viele befallene Lymphknoten initial haben. Und wir sehen gar keinen Unterschied. Das heißt, sowohl Frauen, die 1 bis 3 suspekte Lymphknoten haben, als auch jene, die 4 oder mehr suspekte Lymphknoten haben, identische axilläre PCR-Rate.
Ja, Gratulation zu diesem Ergebnis, denn auch das ist ja wieder so eine Deeskalationsstudie, wo die Gyn-Onkologen, finde ich, immer so vorangehen.
Ja, absolut. Und man sieht ganz, ganz viel Deeskalation bei der operativen Therapie. Vielleicht ein bisschen anders als bei der Systemtherapie, wo wir oft eher auf Eskalation setzen in der letzten Zeit.
Ja, aber wir gehen da ja auch in Richtung gesteuerter Therapie. CT-DNA ist auch letztlich schon seit 1-2 Jahren in der Brust ein großes Thema.
Absolut. Und auch das wurde hier vor Ort viel diskutiert. Es geht natürlich um die SERENA-6-Studie. Das ist die Studie, die bald dazu führen wird, dass wir auch im klinischen Alltag diese Strategie verwenden werden. Es geht nämlich um das Therapie-Monitoring. Patienten haben ein Hormonrezeptor-positives, HER2-negatives, metastasiertes Mammakarzinom, sind unter ihrer First-Line-Therapie, AI plus TDK46-Inhibitor, und bekommen alle 2 bis 3 Monate eine ctDNA-Kontrolle. Man sucht nach der S1-Mutation dabei. Wenn man diese feststellt, wurden die Frauen randomisiert. Und zwar wurde der endokrine Partner gewechselt auf Camizestrant oder nicht. Das war eine placebo-kontrollierte Studie.
Also wir sehen immer mehr Tumorentitäten. Beim Urothelkarzinom haben wir zum Beispiel das auch gesehen. Aber mit all den Experten, mit denen ich bisher gesprochen habe, ist es immer so die Frage, bekommen wir das auch im klinischen Alltag wirklich auf die Strecke, auf die Bahn, können wir das wirklich anbieten? Denn momentan ist ctDNA auch immer noch auch ein Kostenfaktor.
Absolut. Bei Mammakarzinom ist es schon gut etabliert, zum Beispiel zur Indikationsstellung von Elacestrant. Da testen wir aber in der Progression und dürfen das zweimal im Jahr auch erstattet bekommen. Formal ist aktuell diese Testung nicht zum Therapiemonitoring zugelassen. Das heißt, schon wieder werden wir uns auf eine Ziffer erstmal gedulden müssen.
Die Optima-Studie, was hat die gezeigt?
Ja, das ist wirklich ein Highlight für mich in diesem Jahr. Die Optima-Studie ist die erste prospektiv randomisierte Studie zum Genexpressionstest Prosigna. Wir verwenden in Deutschland verschiedene Tests. In der AGO-Kommission Mama empfehlen wir 4. Oncotype, Endopredict, MammaPrint, Prosigna. Oncotype und MammaPrint haben schon ihre prospektiv randomisierte Studien gehabt. Aber jetzt kommt eben Prosigna auch dazu. Und die Studie war so konzipiert, dass die Frauen randomisiert wurden. Entweder haben sie aufgrund von klinisch-pathologischen Faktoren die Chemotherapie bekommen, gefolgt von der endokrinen Therapie, oder die Therapie war vom Test abhängig. Und beim High-Risk wurde die Chemo durchgeführt, aber beim Low-Risk-Testergebnis eben nicht.
Also auch Präzisionsonkologie.
Ja, und vor allem wirklich große Chance, vielen Frauen eine Chemotherapie ersparen zu können. Denn hier kommt wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt. Man könnte ja fragen, wo ist der Mehrwert zu den bis jetzt vorhandenen Studien, doch es gibt den. Es waren auch viele Frauen dabei, die viele befallene Lymphknoten hatten, nämlich 4 bis 9. Das ist für uns ganz neu. Bis jetzt dürfen wir die Genexpressionstest nur bis G3 verwenden. Und auch bei den Frauen, die prämenopausal waren mit Nodalbefall, gab es kein Benefit der Chemotherapie. Das ist etwas ganz Neues. Aber an dieser Stelle muss man darauf hinweisen, dass die Frauen eine wirklich gute endokrine Therapie bekommen haben, in der Prämenopause immer mit der ovariellen Funktionssuppression.
Welche Studie fandest du noch interessant? Lidera, wie fandst du die?
Genau, Lidera fand ich sehr, sehr gut. Die wurde vorgestellt. Wir kennen sie ja schon seit dem San Antonio im letzten Jahr. Lidera-Studie testet ein neues Medikament, Giredestrant, noch nicht zugelassen und noch nicht verfügbar. Aber sicherlich wird sich das demnächst ändern. Giredestrant ist ein oraler SERD. Das heißt, ein Medikament wie Fulvestrant, Elacestrant, nur in der Adjuvanten.
Genau, in der frühen Situation.
Das wird auch für uns neu sein. Wir kannten die Daten aus San Antonio schon und wussten, dass es letztendlich eine bessere endokrine Therapie ist. Es ist effektiver als die klassische adjuvante Monotherapie. Und spannenderweise wurde jetzt vorgestellt, dass auch die Frauen, die prämenopausal sind, sehr stark davon profitieren, aber auch die postmenopausalen. Das heißt, wir sehen keine Subgruppe, die nicht von Giredestrant profitiert in diesem Setting.
Gab es beim triple-negativen Mammakarzinom was Neues?
Vielleicht nicht so ganz Neues, aber zum frühen triple-negativen Mammakarzinom wurde die finale Analyse von KEYNOTE-522 vorgestellt. Die Studie kennen wir bestens, sie wurde schon so oft hier gezeigt und es gab so viele Vollpublikationen. Und nun die finale Analyse zeigt, dass Delta vergrößert sich. Das heißt, dieser Benefit von Pembrolizumab bleibt sehr lange erhalten.
Die andere Tumor-Gruppe ist das HER2-neupositive Mammakarzinom. Wie schaut es da aus?
Also wirklich absolute Breaking News. Neue Zulassungen die haben wir jetzt erstmal nicht. Wir warten auf das, was wir schon von San Antonio wussten und vom ESMO-Kongress. Was ich ganz spannend fand, es gab eine chinesische Studie, die das Apetishima versucht hatte, ein bisschen zu challengen. Apetishima bedeutet Paclitaxel plus Trastuzumab. Hier haben die Kollegen versucht, Taxan durch Capecitabin zu ersetzen. Vielleicht könnte das für die eine oder andere Patientin durchaus eine Option sein. Das wird, denke ich, nicht unseren Standard ändern. Aber ich fand es spannend, dass man auch in die Richtung schaut.
Dass man da auch so ein bisschen Toxizität deeskalieren kann.
Ja, oder auf eine andere Toxizität setzt. Aber für einige Patienten kann es durchaus ein Thema sein, je nachdem, welche Vorerkrankungen sie mitbringen.
Gyn-Onco, bist du da auch unterwegs gewesen? Da ist ja auch viel operativ.
Ja, der Kongress hat eigentlich mit der Overlap-Track-Session für Gyn-Onco begonnen. Das war am ersten Kongresstag die große Session. Also die Daten, auf die wir, glaube ich, alle gewartet haben, die Mirova-Studie von der AGO-Studiengruppe aus Deutschland, leider eine negative.
Ja.
Hier ging es um das platinsensible Ovarialkarzinom. Und mit dem Medikament Nivolumab für Raftansin haben wir letztlich alle gehofft, dass wir vielleicht einen neuen Standard für diese Situation finden werden. Leider kein Unterschied. Die Daten hat Philipp Harter, Professor Harter aus Essen vorgestellt. Toller Vortrag, aber ja, ein bisschen schade.
Ja, aber auch negative Studien bringen uns voran. Fällt dir noch eine Studie ein? Aber wir haben einen wunderschönen Rundumschlag, wild durch die vielen Daten gemacht. Auch Gyn-Onco-CTDNA, ganz, ganz wichtig. Da seid ihr Vorantreiber und da bin ich auch wirklich gespannt, wie es denn umgesetzt wird in Deutschland.
Das stimmt. Und es gab auch einige Studien, die jetzt sich nicht mit der medikamentösen Tumortherapie befassen. Es gab eine Studie aus Italien zum Beispiel zum Thema Intervention nach Mammakarzinom und zwar mediterrane Diät, körperliche Bewegung, Vitamin D, ein randomisiertes Design. Formal kein Unterschied zwischen den Armen, aber in der detaillierten Analyse haben die Kollegen ausgearbeitet, dass Frauen, die sich an das Programm gehalten haben, tatsächlich besonders, wenn wir Hormonrezeptor positiv waren, etwas weniger Rezidive hatten. Also vielleicht schon wieder ein kleiner Schritt Richtung Lebensstiloptimierung.
Absolut. Ich glaube, das ist die Pille, die wir am schwierigsten schlucken können, selber uns gesund zu ernähren, selber sportlich aktiv zu bleiben. Letztes Jahr gab es so eine Studie beim Kolonkarzinom, also die das auch gezeigt hat. Wir empfehlen uns, glaube ich, auch unseren Patientinnen und Patienten. Aber es ist ich glaube, alle müssen bei diesem Thema zusammenarbeiten.
Das finde ich auch.
Also von daher finde ich toll, dass du auch gerade auf Social Media dieses Thema, du bist die Expertin, dich da öffentlich präsentierst und deine Meinung zeigst und auch Patientinnen die Informationen frisch vom Kongress bringst und du mit dem Andreas auch den Chemoführerschein und auch die Nachwuchsförderung und auch die Gyn-Onkologen letztlich in die medikamentöse Tumortherapie einführst. Ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir wirst. Und ich glaube, wir sehen uns schon in einer Woche wieder auf dem Senologie-Kongress in München.
Das stimmt. Ich freue mich schon.